Here in the love of Christ I stand. Es werden zwei auf dem Felde sein. Einer wird genommen, der andere wird gelassen. Es werden zwei in der Mühle mahlen. Der eine wird genommen, der andere wird gelassen. So beschreibt Jesus in seiner Endzeitrede die Entrückung. Stellt euch das mal heute vor. Ein Pilot und ein Co-Pilot sitzen im Flugzeug. Einer wird genommen, der andere wird gelassen. Oder beide werden genommen. Ein Arzt operiert einen Patienten. Der Patient wird genommen, der Arzt wird gelassen. Oder umgekehrt, der Arzt wird genommen, der Patient wird gelassen. Stellt euch den dichten Verkehr in Bonn vor oder in der Großstadt und plötzlich sind einige Autos ohne Fahrer. Vielleicht kennen einige dieses Buch Finale oder in Englisch Left Behind. Da wird so etwas fiktional umgesetzt. Es geht um Entrückung. Ich habe noch nie über dieses Thema gepredigt. Und ich glaube, ich persönlich habe auch noch keine Predigt über dieses Thema gehört. Deshalb dachte ich, mache ich einen kleinen Prolog zur Predigt, in dem ich sagen wir mal, die grundlegendsten, wissenswerten Dinge über Entrückung ganz kurz referiere, so wie die Bibel das darstellt. Gut, ich habe mir zunächst mal eine Definition aus Wikipedia herausgeholt. Das muss man anmachen hier. So, die lautet: Es ist ein Phänomen, das eine Person leibhaftig aus der irdisch konkreten Erscheinungswelt in eine himmlische Sphäre versetzt wird. Passt ganz gut, gut gemacht. Mit anderen Worten, ein Mensch wird ohne den Umweg über den Tod direkt in die Gegenwart Gottes versetzt, in den Himmel hineingehoben. Das ist Entrückung. Es bleiben keine Leichen zurück. Es bleiben keine materiellen Körper zurück. Das ist das Wesen der Entrückung. Und wenn wir jetzt uns die Bibel anschauen, dann gibt es im Alten Testament zwei Personen mit Sicherheit, die entrückt wurden, die das schon erfahren haben. Der eine ist Henoch. Über den wird die Predigt gehen. Der andere ist Elia. Weil wir den Elia jetzt nicht weiter erwähnen, nur kurz noch zu ihm. Er war unterwegs mit Elisa, seinem Prophetennachfolger. Und sie standen am Jordan und der Elia schlug das Wasser, da wich das Wasser des Jordan weg und beide konnten trockenen Fußes durch den Jordan gehen. Und dann gingen sie miteinander ein Stück. Und eigentlich wussten beide, dass Elia entrückt werden würde. Und dann heißt es in 2. Könige 2, und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Er wurde entrückt. Im Neuen Testament ist auch von Entrückung die Rede. Und zwar in dreierlei Hinsicht, wenn wir den Begriff ein bisschen weiter fassen, dann ist da zunächst einmal Entrückung im Sinne einer Verzückung mit einer besonderen göttlichen, geistlichen Offenbarung. Als Beispiel habe ich hier den Paulus aus dem 2. Korinther 12. Da sagt der Paulus: Ich kannte einen Menschen. Und Paulus meint sich selbst, weil er sich nicht über alle Maßen rühmen wollte. Ja? Ich kannte einen Menschen oder kenne einen, der wurde in den dritten Himmel entrückt, ins Paradies, wo er unaussprechliche Worte hörte, die kein Mensch hören darf oder sagen darf. Er berichtet von sich selbst, von dieser Entrückung ins Paradies und er fügt noch hinzu, ich weiß nicht, ob es außerhalb oder innerhalb des Leibes war. Er wusste also nicht, ob er dabei den Leib verlassen hatte oder nicht. Aber es war eigentlich keine Entrückung im eigentlichen Sinne, wie wir sie gleich kennenlernen werden. Denn der arme Paulus, sage ich jetzt mal, er musste wieder zurück zur Erde und dann musste er sterben. Nicht wie Henoch, über den wir gleich hören, der direkt in die Gegenwart Gottes ohne Tod, ohne körperlich-physischen Tod entrückt wurde. Das ist die eine Art. Es gibt noch eine zweite Art der Entrückung, ich nenne die mal geografische Entrückung. Die passierte dem Philippus. Der wurde von einem Engel zu dem Kämmerer aus Äthiopien geschickt, den viele von euch ja kennen, um ihm das Evangelium zu bringen, das Wort Gottes zu bringen, Jesaja zu öffnen. Dann kam der Kämmerer, wie ihr wisst, zum Glauben, wurde getauft. Und dann heißt es vom Philippus, dass er hinweggenommen wurde und dass er an einem anderen Ort, nämlich Aschdod, heute 4 Kilometer vom Mittelmeer entfernt, wiedergefunden wurde. Der wurde einfach versetzt. Geografisch. Ja? Das ist die zweite Form der Entrückung. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der engeren Form oder zur Entrückung im engeren Sinne. Das ist nämlich, kommen wir noch nicht. Vorher kommt noch Christi Himmelfahrt. Genau, da kommt noch Christi Himmelfahrt. Christus ist nämlich auch entrückt worden, aber er ist ein Erstling in einer ganz bestimmten Weise. Er ist ja gestorben, hat also den Tod gesehen, ist aber dann wieder auferstanden mit einem Auferstehungsleib und dann zum Himmel aufgefahren. Und er war darin der Erstling aller Gläubigen, die in diesem Leben sterben werden, sie werden einmal auferstehen, unverweslich und zu Gott entrückt werden oder zu Gott geführt werden. Christi Himmelfahrt, aber dann der nächste Punkt, die Gemeinde. Die Entrückung der gläubigen Christen, die zur Zeit leben werden, zu der Jesus wiederkommt. Die dann leben werden, werden verwandelt werden und sie werden mit den auferstandenen Toten gemeinsam zu Gott, in die Gegenwart Gottes entrückt werden. Ich habe hier einige Stellen angefügt, da gibt es noch mehr im Neuen Testament, aber das sind die Kernstellen, die uns darüber informieren. Nochmal zur Übersicht die 3 wichtigsten Aspekte und Geschehnisse bei der Wiederkunft Jesu. Zuerst werden die Toten auferstehen, die zu ihren Lebzeiten geglaubt haben. Die werden zuerst auferstehen und zwar unverweslich. Sie werden mit einem Auferstehungsleib auferstehen und damit Christus nachfolgen. Dann werden diese zusammen mit den bei der Wiederkunft Christi noch lebenden Gläubigen entrückt werden zu Gott, in die Gegenwart Gottes, wobei die Gläubigen in einem Moment, wie Ebo das vorgelesen hat, umgewandelt werden, verwandelt werden und sie werden einen unverweslichen Leib erhalten, einen unvergänglichen Leib. Und werden so zusammen mit den Toten zum Himmel auffahren. Das sind die wichtigsten Aspekte, die wir jetzt im Hinterkopf behalten sollen, wenn wir mit der Predigt beginnen. Vielleicht noch 2 Fragen. Die eine Frage ist, wann passiert denn die Entrückung? Das wissen wir nicht. Gott, der Vater allein weiß es, weil sie nämlich mit der Wiederkunft Christi verbunden ist, die auch Gott, der Vater, allein nur kennt, beziehungsweise den Zeitpunkt, den kennt Gott, der Vater, allein. Dann gibt es noch Fragen, wie verhält sich denn die Entrückung zum 1000-jährigen Reich zeitlich? Da es da auch unter bibeltreuen Christen unterschiedliche Deutungen gibt, werde ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Soweit zum Prolog über die Entrückung, damit wir alle so ein bisschen auf dem gleichen Informationsstand sind. Ja, auf einem minimalen, das reicht auch. Jetzt kommt der Predigttext. Es geht um Henoch, ein Mensch, des Alten Testaments, der von Gott entrückt wurde. Da heißt es in diesem kurzen Predigtext, und Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methuselah gezeugt hatte, und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. So ist es. So ist es. Henoch hat den Tod nicht gesehen. So, liebe Gemeinde, was hat denn Entrückung mit unserem Leben hier und heute und jetzt zu tun? Außer der Tatsache vielleicht, dass es ja wichtig ist, sich auf die Wiederkunft Christi einzustellen. Die kann ja jeden Moment sein. Wir wissen es nicht. Mal abgesehen davon, was hat das mit hier und jetzt zu tun? Sehr viel. Deshalb predigen wir auch darüber. Sehr viel. Wir lernen, wenn wir über das Wesen und die Voraussetzungen der Entrückung etwas hören, dann lernen wir sehr viel über unsere Beziehung zu Gott, wie er sie möchte. Wir lernen viel über unsere Berufung, die Gott uns mitgegeben hat in dieses Leben. Wir lernen sehr viel darüber, was es heißt, einen unverweslichen Körper zu bekommen. Viel über unsere Orientierung hin auf die Ewigkeit. Deshalb reden wir über Entrückung. Die Predigt hat 4 Teile. Erstens die Menschheit oder die Gesellschaft zur Zeit Henochs. Zweitens, Henoch wandelte mit Gott. Drittens, Henoch gefiel Gott. Und viertens, Henoch sah den Tod nicht. Ja, die Gesellschaft zur Zeit Henochs. Von Henoch bis zur Sintflut waren es, sagen wir mal, rund 1000 Jahre. Ja, so ganz grob gesprochen. 1000 Jahre. Der Henoch lebte auch vor Noah. Der starb, bevor Noah geboren wurde. Als Noah geboren wurde, da waren es noch 600 Jahre bis zur Sintflut. Dennoch war diese Gesellschaft bereits auf dem Weg zu einem Zustand hin, den Gott hier beschreibt. Gott sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allzeit nur böse. 1. Mose 6. Die Gesellschaft zur Zeit Henochs war genau auf diesem Weg, dorthin. Sie entfernte sich immer mehr im Denken und im Handeln und im Reden von ihrem Schöpfer, von diesem Ziel, das ihr Schöpfer ihnen gesetzt hatte, von dem Wesen, wie er seine Schöpfung gern gehabt hätte, von seinen Geboten, von seiner Liebe, von all dem, das Gott so wunderbar für uns vorgesehen hat als Jünger Christi und als Kinder Gottes. Die Menschen waren auf dem Weg davon weg, immer mehr auf diesen Abgrund zu. Dann beschloss Gott, die Sintflut zu schicken und alle zu vernichten. Außer Noah. Interessant ist, es heißt von Henoch, er wandelte mit Gott. Und von Noah, da heißt es das auch. Er wandelte mit Gott. Beide wurden verschont. Noah mit noch einigen anderen seiner Familie und Henoch als einziger. Henoch war sozusagen in dieser Gesellschaft da ein Licht. Er war ein Leuchtturm. Er war eine Orientierungsmarke. Und wir werden heute viel darüber hören, warum Henoch für uns heute, für die Gemeinde von heute und für die einzelnen Christen von heute ein Abbild ist oder war. Es gibt noch viele andere Abbilder für die Gemeinde und für uns heute als Christen, aber Henoch war ein ganz besonderes. Er war ein Abbild genau in diesem Punkt, zum Beispiel, den ich eben erwähnt habe. Wir sind berufen, Lichter zu sein in einer Welt, wie dunkel sie auch immer sein mag. Wir sind berufen, Orientierungsmarken zu sein in einer Welt, wie finster sie auch immer sein mag. Das ist großartig, weil wir dürfen das Wesen Gottes verkündigen. Durch unser Handeln, durch unser Reden, durch unser Sein. Wir dürfen Lichter Jesu sein. Wir dürfen Gottes Willen transparent machen. Der Welt, die auf dem Weg in den Abgrund ist. Ebo hat es ja schon in seiner Einleitung sehr drastisch geschildert. Das ganze Drama dieser Welt. Wir dürfen und wir sollen, das ist unsere Berufung, hierin Lichter Gottes sein. Menschen sollen sich an uns orientieren. Dafür hat Gott uns geschaffen. Das ist unser wesentlicher, einer unserer wesentlichen Seinsgründe. Wie oft versage ich da? Aber Gott kann helfen. Gott will uns gebrauchen. Wir müssen uns da Gott ausliefern. Ihm vertrauen dafür. Ja? Die Gemeinde ist das Licht der Welt. Das gehört nicht unter den Scheffel. Ja? Das ist der erste Punkt. Zweitens. Henoch wandelte mit Gott. Heißt es da. Ganz wichtig für uns, auch darin ist Henoch ein Abbild der Gemeinde und des Einzelnen in der Gemeinde. Was heißt das, er wandelt mit Gott? Komisches Wort, sagen wir heute nicht mehr. Der ging mit Gott spazieren. Der ging mit ihm zusammen. Der war ihm nahe. Der hatte Gemeinschaft mit ihm. Der sprach mit ihm über alles. Der war ihm so, so nah. Und Gott sprach auch mit ihm. Ich weiß nicht, ob ihr Judas 14 folgende kennt, aus dem Judasbrief im Neuen Testament. Da wird deutlich, dass Gott auch mit Henoch sprach. Da heißt es nämlich, dass Henoch ein Prophet war. Der weissagte, und zwar worüber? Über die Gottlosigkeit und über das Gericht, das Gott an den Gottlosen, wie sagt man, vollziehen würde. Dankeschön. Ja? Also, da war eine enge Gemeinschaft zwischen Gott und Henoch. Es ist interessant, Henoch muss der Gesellschaft von damals viel näher gewesen sein, Henoch muss Gott in der Gesellschaft von damals viel näher gewesen sein als den Menschen, die damals lebten. Wie wird Henoch in dieser Beziehung zu einem Abbild für uns, zu einem Vorbild für uns? Müssen wir mal in Johannes 17 reinschauen. Da betet Jesus im hohen priesterlichen Gebet und er meint hier seine Jünger. Da lesen wir, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Ja, sie sind nicht von der Welt. Das lesen wir in der Bibel mannigfaltig. Im Philipperbrief, da lesen wir, unsere Heimat ist im Himmel. Unser Bürgerrecht, es ist nicht hier. Es ist nicht auf dieser Welt. Wir sind nicht in erster Linie Deutsche. Wir sind in erster Linie Himmelsbürger. In Epheser wird das auch gesagt, wir sind Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das ist unsere Provenienz, da gehören wir hin, das ist unsere Heimat. Und deshalb ermahnt uns Paulus auch im Römerbrief, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Und deshalb ermahnt uns auch Johannes im ersten Johannesbrief, habt nicht lieb die Welt und was in der Welt ist. Seid wie Henoch. Ja, liebe Gemeinde, das ist eine große Spannung, in der wir da leben, oder? Wir sehen ja, dass wir in die Welt gesetzt sind, dass wir hier in dieser Welt leben. Und wir wissen alle, wie einfach das für die Welt ist, uns gefangen zu nehmen. Mit all dem, was hier ist, mit den Ängsten, mit den Tragödien, mit dem, was hier angenehm erscheint, mit dem, was hier so Wohlfall erscheint. Das hat uns, und mit unseren Sorgen, das hat uns so schnell im Griff. Wir leben in dieser Spannung, wir sind Himmelsbürger, wir sind nicht von dieser Welt und doch sind wir genau da. Was bedeutet es dann, nicht von dieser Welt zu sein? Was heißt das? Ich sage euch erstmal zwei Dinge, die es nicht heißt. Es heißt nicht, dass wir hier geistlich über dem Fußboden schweben und keinen Kontakt mehr zu unseren Mitmenschen in der Welt haben. Ich sage bewusst zu unseren Mitmenschen in der Welt. Warum nicht? Ja, wir sollen doch Lichter sein in dieser Welt. Paulus sagt, ich bin allen alles geworden. Ich bin den Juden ein Jude geworden. Ich bin denen, die ohne Gesetz sind, so geworden, als wäre ich ohne Gesetz. Ich bin den Griechen ein Grieche geworden. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht, er hat die Sünden geteilt, die die Welt tut. Natürlich nicht. Zumindest war das nicht seine Absicht. Das bedeutet aber, er hat Gewohnheiten und Gebräuche übernommen, er hat sich angepasst an Gewohnheiten, Gebräuche, Lebensweisen der Menschen, mit denen er zusammen lebte, mit denen er zusammen arbeitete, mit denen er Gemeinschaft hatte. Wieso? Um etliche von ihnen zu retten. Wir können nicht über dem Erdboden schweben und Menschen retten. Deshalb hat Gott uns in die Welt gesetzt. Aber nicht, um zu sündigen oder einen Freibrief zu haben fürs Sündigen, aber um Menschen zu lieben, um mit ihnen zu arbeiten und zu leben und zu reden und auch mit ihren Gebräuchen sich anzufreunden, sofern sie keine Sünden sind. Ein zweites, was es nicht bedeutet, nämlich Himmelsbürger zu sein. Es gibt so, das ist vielleicht unter uns nicht so verbreitet, aber ich sage es trotzdem, weil die Bibel es thematisiert. Ich nenne das mal religiöse Askese. Das will Gott gar nicht. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Hier im 1. Timotheus 4, da geht es ums Heiraten, es geht um Speisen. Es geht um schöne weltliche Dinge. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich. Ich sag mal besser irdische Dinge, ja? Weil wir oft weltliche Dinge mit Sünde gleichsetzen, ja? Ihr wisst, wie ich es meine. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Im Zusammenhang mit Götzenopferfleisch, 1. Korinther 10, da sagt Paulus, und wenn ich es dankbar genieße, es ist die Rede von Götzenopferfleisch, und wenn ich es dankbar genieße, warum sollte ich gelästert werden über dem, wofür ich danke? Paulus hat die Freiheit, es zu genießen. Wisst ihr was? Er hat auch die Freiheit, es zu lassen. Und er hat die Freiheit, es dann zu lassen, wenn er meint, dass er damit das Gewissen anderer beschwert. Deshalb sagt auch, es ist alles erlaubt, 1. Korinther 6, aber es frommt nicht alles. Ja. Es ist alles erlaubt, aber es frommt nicht alles. Himmelsbürger zu sein bedeutet nichts im Zusammenhang mit religiöser Askese. Nein, wir dürfen genießen, was Gott uns geschenkt hat in dieser, auf dieser Erde mit Dankbarkeit. So, und was heißt es jetzt? Bürger des Himmels zu sein? Ich zitiere einen Spruch meiner Schwiegermutter mal wieder. Den habe ich schon mal zitiert. Der steht nicht in der Bibel, aber er ist trotzdem gut. Das bedeutet, sagt sie, mit den Füßen auf der Erde stehen, aber mit den Augen zum Himmel sehen. Mit den Füßen auf der Erde stehen, aber mit den Augen zum Himmel sehen. Was ist denn, wenn ich mit den Augen zum Himmel sehe? Was sehe ich denn da? Ich sehe Dinge, die ewigen Wert haben. Ich sehe die Ewigkeit. Ich sehe nicht die vergänglichen Dinge. Ich sehe, was bleibt. Wir hören ja, die Liebe Gottes bleibt. Das Wesen Gottes bleibt. Es ist nämlich ein unvergängliches Wesen. Die Werte Christi bleiben. Ich sage es mal so zusammenfassend. Alles, was wir auf dieser Erde zu Gottes Ehre tun, das ist für die Ewigkeit. Ob es Trinken oder Essen sei, sowas Banales. Oder ob es das Verkündigen des Evangeliums sei. Oder ob es die Liebe sei, die Liebe Christi, die ich Menschen schenke. Zum Beispiel, wenn es eine Tafel Schokolade ist. Das bleibt in Ewigkeit. Das bleibt in Ewigkeit. Ich orientiere mich an dem Menschen, der einmal sein wird wie Gott, beziehungsweise der das Wesen Gottes annehmen wird. Das ist mein Ziel. Das möchte ich. Möchte immer mehr werden wie Christus, denn das vergeht nicht. Und dabei auf der Erde gehen und mit Gott wandeln. Es gibt eine schöne Geschichte, manchen. Ich habe hier noch eine Definition stehen, ich weiß nicht, von welchem Auto die ist. Da heißt es, es heißt, auf seine Stimme hören und auf seine Zeiten harren. Also er sagt, was heißt es, ja, mit Gott zu wandeln. Ah ja, gut, das heißt, auf seine Stimme hören und auf seine Zeiten harren. Es heißt, Herzensumgang pflegen mit ihm, gesinnt sein wie er, alles meiden, was trennen könnte. Ja. Ich lese es nochmal. Es heißt, seine Stimme hören, auf seine Zeiten harren. Es heißt, Herzensumgang pflegen mit ihm, gesinnt sein wie er, alles meiden, was trennen könnte. Zitat Ende. Es gibt eine schöne Geschichte, viele kennen die von euch. Ein Mann liegt im Krankenhaus, ist sehr krank. Er wird von seiner Tochter besucht und da steht ein Stuhl neben seinem Bett. Die Tochter möchte sich schon auf diesen Stuhl setzen und er sagt, nein, nimm einen anderen Stuhl, da sitzt Jesus. Merkt ihr, wandeln mit Gott. Wie nahe war er Jesus. Da sitzt Jesus. Als der Mann gestorben war, da erzählte die Krankenschwester, die ihn tot gefunden hatte, sein Kopf lag nicht auf dem Kissen, sondern auf dem Stuhl, wo Jesus gesessen hatte. Was ist das für eine Nähe zu Jesus? Ich würde sagen, das ist es, mit Gott zu wandeln. Das ist der Kern. Mein Kopf und mein Herz gleichzeitig. Sie liegen im Schoße Jesu. Sie liegen auf dem Schoße Jesu. So vertraut möchte ich mit ihm sein. So eng möchte ich mit ihm sein. So viel Vertrauen und Zuversicht möchte ich haben zu ihm. Das ist Wandeln mit Gott.
Okay, nächster Punkt.
Henoch wandelte mit Gott. Henoch gefiel Gott. Tja, das ist ein Ding. Ne?
Dann lesen wir mal den ganzen Vers. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Ist das der Vers?
Ja.
Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte.
Wow.
Da fragen wir uns, warum gefiel der Henoch Gott?
Ja, natürlich, weil Henoch mit Gott wandelte. Natürlich gefiel er deshalb Gott. Aber für das Wohlgefallen Gottes an Henoch gibt es einen anderen Ausgangspunkt. Der ist der Ausgangspunkt auch für die Tatsache, dass Henoch mit Gott wandelte. Er ist der Ausgangspunkt allen Segens.
Steht in diesem Vers, durch Glauben. Durch Glauben.
Und wenn wir jetzt, hier steht Hebräer 11, 5, und wenn wir jetzt einen kleinen Vers weitergehen, dann sehen wir das bestätigt. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen.
Ja?
Ja? Schöne Logik. Ja? Schöne Logik. Durch Glauben gefiel er Gott. Glauben war der Punkt. Es geht um Glauben, warum wir Gott gefallen. Wir gefallen ihm, wenn wir ihm vertrauen.
Und der Glaube wird ja auch noch von ihm selbst gewirkt, hören wir ja auch noch. Ja?
Das gefällt Gott, wenn wir uns einlassen auf ihn, wenn wir ihm vertrauen.
Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen.
Henoch glaubte Gott und deshalb gefiel er Gott. Und weil er glaubte, wandelte er mit Gott. Liebe Gemeinde, es klingt hart, aber es ist so, ich kann der Held der Welt sein. Und wenn ich Gott und wenn ich nicht glaube und keinen Glauben habe, dann gefällt das Gott nicht. Ich kann mein Leben hingeben für diese Welt, für die Menschen. Und wenn ich keinen Glauben habe, dann gefällt es Gott nicht.
Lasst mich mal menschlich reden von Gott. Ich glaube, das ist so. Gott wird sich freuen, wenn ich etwas Gutes tue. Ich glaube, er freut sich, das ist jetzt einfach nur subjektiv. Ich glaube, er freut sich über alle Menschen, die etwas Gutes tun. Ob sie glauben oder nicht. Aber er wird gleichzeitig weinen, wenn sie etwas Gutes tun, ohne ihm die Ehre zu geben. Er wird darüber weinen. Denn das Gute kommt von ihm. Alles Gute kommt von oben. Es ist von ihm. Es stammt von ihm. Er hat es gemacht. Er hat auch diese Menschen gemacht, die da etwas Gutes tun. Und wenn sie es ohne Glauben und ohne Ehre für Gott tun, dem alle Ehre gebührt, dann tun sie es letztlich für sich selbst.
Er möchte, dass wir glauben, dass wir ihm die Ehre geben in allem, was wir tun. Und dann ist das wunderbar.
Das ist wunderbar.
Ja, nun haben wir viel über Glauben geredet. Was heißt denn Glauben?
Da könnte man jetzt natürlich wieder eine Predigtreihe ansetzen, die genauso lang ist, mindestens wie die, die wir jetzt haben. Aber hier der Hebräerbrief erwähnt zwei Aspekte. Zwei Aspekte, eigentlich drei, aber der dritte steht im ersten Vers. Zwei Aspekte in Vers 5 und 6. Wir müssen es nur hier schauen. Glauben heißt, ja, da steht es, der muss glauben, dass er, nämlich Gott, ist. Das ist das Erste. Und zweitens, dass er denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde oder dass er die, die ihn suchen, belohnen wird. Das sind die zwei Punkte. Wer glaubt, der muss glauben, dass Gott ist und er muss glauben, dass er die belohnt, die ihn suchen. Das sind die beiden Punkte. Erstens, der muss glauben, dass Gott ist. Liebe Gemeinde, das heißt nicht, der muss für wahr halten, dass Gott existiert. Das tun die Teufel, das tun die Dämonen, das tun alle unsichtbaren personalen Mächte, die wir nicht sehen, aus der Dunkelheit. Die wissen sogar, dass Gott existiert. Dass Gott ist, zu glauben, bedeutet nicht, für wahr zu halten, dass er existiert. Nicht nur. Das reicht nicht. Was heißt das denn? Es heißt, mit der ultimativen Realität Gottes rechnen in allen unseren Lebensbezügen, mit einem frohen, positiven, offenen Herzen und sagen, ja, Gott ist da, Gott ist hier, wo ich lebe, wo du lebst, wo die Gemeinde ist. Gott ist ultimative Realität auf dieser Erde, in uns Gläubigen, um uns herum und im Himmel und in der unsichtbaren Welt. Gott ist letzte und erste Realität, mit dem ich rechnen darf, wo ich auch immer stehe und gehe und wandle und denke. Das ist zu glauben. Er ist der große Ich Bin. Ja, er ist der große Ich Bin. Wenn du Probleme hast, mit seiner Realität rechnen. Wenn du dich freust, mit seiner Realität rechnen. Wenn du eine große Aufgabe hast, mit seiner Realität rechnen. Wenn du traurig bist, mit seiner Realität rechnen. Und so weiter und so fort. Mit seiner Realität rechnen, das bedeutet auch mit seiner Macht rechnen, mit seiner Autorität rechnen. Abraham hat es geglaubt. Als Gott ihm sagte, formulier es jetzt mal mit eigenen Worten, deine uralte Frau und du selbst als uralter Mann, ihr werdet einen Nachkommen empfangen. Abraham glaubte Gott, das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Er glaubte, Gott kann das. Er kann das machen. Ja? Er kann das tun. Er kann Unmögliches tun, weil er Macht hat, weil er Autorität hat über diese Welt, über diese Erde, über dich, über uns. Er kann alles, sollte etwas ihm unmöglich sein. Ja. Warum kam die Exodus-Generation nicht ins gelobte Land? Weil sie es nicht glaubten, dass Gott das möglich machen könne. Ja. Er hat es ihnen gesagt. Gott kann uns dahin führen, wo er uns haben will. Ja, genau da. Ja, Henoch glaubte und deshalb wandelte er mit ihm. Der letzte Punkt. Henoch sah den Tod nicht. Henoch ist ein Abbild für die Gemeinde und für uns, erstens in seinem Glauben, zweitens in dem daraus folgenden Wandeln mit Gott, drittens in dem Wohlgefallen, den er bei Gott hatte. Wir gefallen Gott wohl, wenn wir an Christus glauben. Das dürfen wir annehmen. Wir gefallen ihm im Glauben an Christus. Und natürlich dann in der Konsequenz, im Wandeln mit ihm. Und er wird ein weiteres Abbild, nämlich in Bezug auf die Tatsache, dass er den Tod nicht sah. Nochmal, das heißt ja, Henoch wurde als Mensch
ohne den Umweg über den Tod direkt in die Gegenwart Gottes versetzt. Weil Gott zu ihm gesagt hatte, du bist jetzt so nah bei mir, ich nehme dich direkt. Es gibt eine nette Kindergeschichte. Ist fiktiv, also erfunden, aber trotzdem sehr aufschlussreich. Da geht ein kleines Mädchen, nennen wir sie Nora, jeden Morgen mit Jesus spazieren. Sie spricht mit ihm, sie betet. Sie geht dabei raus, ja, sie geht aus dem Haus raus, spaziert eine Weile mit Jesus und kehrt dann wieder zurück. Eines Tages, da geht sie so lang und so weit mit ihm, weil das Gespräch mit Jesus war so interessant. Es war so groß. Es war so auferbauend, dass sie das Haus, in dem sie lebte, vergaß. Sie geht mit Jesus, ist unterwegs. Und dann sagt Jesus an einer Stelle so, jetzt bist du so weit von deinem Haus weg, dass du mir viel, viel näher bist als deinem Haus. Jetzt kannst du auch bei mir bleiben. Das ist das Wesen von Entrückung. Ich wünsche mir so, dass ich, wenn Jesus kommt oder wenn ich sterbe, ihm so nahe bin, dass es nicht weit ist zu ihm, dass es nah ist, zu ihm zu gehen, näher als zurück in die Welt. Ja, warum erlebte Henoch den Tod nicht? Nochmal zurück, da sehen wir das noch. Das möchte ich jetzt noch nicht. Das ist der letzte Vers. Warum erlebte Henoch den Tod nicht? Ganz einfach, durch Glauben wurde Henoch entrückt, dass er den Tod nicht sah. Ja, da ist das. Wenn wir glauben, aufgrund des Glaubens, sein Glaube resultierte in einen Wandel mit Gott. Und dieses Wandeln mit Gott, das führt uns direkt ins Leben. Direkt ins Leben. Jetzt kann der Vers kommen. Der letzte. So jemand mein Wort hält und bewahrt, sagt Jesus. Johannes 8. So jemand mein Wort hält oder mein Wort bewahrt. Oder an mein Wort glaubt oder mein Wort vertraut, so wird er den Tod nicht sehen ewiglich. Henoch als Abbild und Vorschattung der Gemeinde des Gläubigen an Christus, der den Tod nicht sehen wird ewiglich, auch wenn er stirbt. Unser Tod ist ein Gehen durch einen Vorhang. Der Henoch, der musste nicht durch den Vorhang. Gott hat ihn über den Vorhang drüber gehoben oder am Vorhang vorbei. Wir, die allermeisten von uns, das nehme ich an, wir müssen leider durch diesen Vorhang hindurch, aber wir treten dann hinein ins Leben, sodass wir den Tod nicht sehen werden. Das müssen wir glauben, was da steht. Ja, in Psalm 116, da heißt es, kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Getreuen. Ist natürlich deshalb kostbar, auch weil diese Getreuen es in Kauf genommen haben, ihr eigenes Leben für Jesus zu geben. Und zwar im ganz konkreten Sinne. Aber es ist auch kostbar, weil sie durch den Tod direkt zu Gott kommen. Ja. Wir gehen durch den Vorhang, aber vom Leben in den Tod. Und deshalb soll am Schluss stehen dieser Vers, den viele kennen, vom Tod ins Leben. Ja. So, ja genau. Aber ihr habt es verstanden, ja, was ich meinte. Gott sei Dank. Wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Und er kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Halleluja. Amen. Amen.